Andererseits habe ich oft in den Kopfhörer eines Kadetten gebrüllt, weil ich mit seiner Leistung nicht zufrieden war. Und beim nächsten Versuch hat er es dann im Allgemeinen besser gemacht. Also erzählen Sie uns bitte nicht, dass Belohnungen immer den gewünschten Erfolg bringen und Bestrafungen nicht. Denn das Gegenteil ist der Fall. Dies war ein freudiger Moment der Erkenntnis, als ich ein Prinzip der Statistik, das ich seit Jahren unterrichtet hatte, in einem neuen Licht sah. Der Ausbilder hatte recht, aber zugleich hatte er vollkommen Unrecht. Seine Bemerkung war scharfsinnig und richtig. Wenn er einmal eine Leistung lobte, folgte mit hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal eine enttäuschende Leistung, und Tadel führte in der Regel zu einer Verbesserung der Leistung. Aber der Schluss, den er aus seinen Erfahrungen über die Effizienz von Belohnung und Bestrafung zog, war völlig verfehlt. Was er beobachtet hatte, war die sogenannte Regression zum Mittelwert, die in diesem Fall auf zufällige Schwankungen in der Qualität der Leistung zurückzuführen war. Verständlicherweise lobte er einen Kadetten nur dann, wenn dieser eine weit überdurchschnittliche Leistung brachte. Aber der Kadett hatte bei der konkreten Übung vermutlich einfach nur Glück, und seine Leistung würde sich beim nächsten Mal wahrscheinlich verschlechtern, unabhängig davon, ob er gelobt wurde oder nicht. In ähnlicher Weise würde der Ausbilder den Kadetten nur dann über Funk anherrschen, wenn dieser eine ungewöhnlich schlechte Leistung zeigte, die sich unabhängig von dem, was der Ausbilder tat, wahrscheinlich verbessern würde. Der Ausbilder hatte an die zwangsläufigen Schwankungen eines zufallsabhängigen Prozesses eine kausale Interpretation angefügt. Die Kritik verlangte nach einer Erwiderung, aber eine Lektion in der Algebra von Vorhersagen würde nicht begeistert aufgenommen werden. Stattdessen zeichnete ich mit Kreide ein Ziel auf den Boden. Ich bat jeden anwesenden Offizier, sich mit dem Rücken zum Ziel aufzustellen und direkt hintereinander zwei Münzen darauf zu werfen, ohne sich danach umzusehen. Wir ermaßen die Entfernungen vom Ziel und schrieben die beiden Ergebnisse jedes Teilnehmers an die Tafel. Dann schrieben wir eine weitere Liste, in der wir die Ergebnisse nach der Treffgenauigkeit ordneten. Von der besten zur schlechtesten Leistung beim ersten Versuch. Es war offensichtlich, dass die meisten, aber nicht alle, derjenigen, die beim ersten Mal am besten abgeschnitten hatten, beim zweiten Versuch schlechtere Ergebnisse erzielten und dass diejenigen, die beim ersten Versuch eine schwache Leistung zeigten, sich im Allgemeinen verbesserten. Ich wies die Ausbilder darauf hin, dass das, was sie an der Tafel sahen, mit dem übereinstimmte, was wir über die Leistung bei den Flugmanövern bei aufeinanderfolgenden Trainingsdurchläufen gehört hatten. Auf eine schwache Leistung folgte in der Regel eine Verbesserung und auf eine gute Leistung eine Verschlechterung, ohne dass dabei Lob oder Tadel die geringste Rolle gespielt hätten. An jenem Tag wurde mir klar, dass die Fluglehrer sich von einer fatalen Kontingenz täuschen ließen. Weil sie Kadetten rügten, wenn diese eine schlechte Leistung erbrachten, wurden sie zumeist mit einer anschließenden Verbesserung belohnt, selbst wenn der Tadel faktisch völlig wirkungslos blieb. Aber diese leidige kognitive Verzerrung betrifft nicht nur die Ausbilder. Ich war zufällig auf eine weitreichende Tatsache der menschlichen Existenz gestoßen. Das Alltagsleben liefert uns verzerrte Feedbacks. Weil wir dazu tendieren, Menschen, die uns gefällig sind, freundlich zu behandeln, während wir zu denen, die es nicht sind, gemein sind, werden wir aus statistischen Gründen dafür bestraft, nett zu sein und dafür belohnt, gehässig zu sein. Talent und Glück. Vor ein paar Jahren bat John Brockman, der Herausgeber des Online-Magazins Edge, eine Reihe von Wissenschaftlern, ihre Lieblingsgleichung zu nennen. Ich nannte ihm die folgenden. Erfolg gleich Talent plus Glück. Großer Erfolg gleich ein wenig mehr Talent plus viel Glück. Die wenig überraschende Ansicht, dass Glück oftmals zu Erfolg beiträgt, hat überraschende Konsequenzen, wenn wir sie auf die ersten beiden Tage eines hochkarätigen Golfturniers anwenden. Der Einfachheit halber wollen wir annehmen, dass an beiden Tagen der durchschnittliche Score der Wettbewerber bei einem Paar von 72 lag. Wir konzentrieren uns auf einen Spieler, der am ersten Tag sehr gut spielte und mit einem Score von 66 abschloss. Was sagt uns dieser hervorragende Score? Die Schlussfolgerung drängt sich auf, dass der Golfspieler talentierter ist als der durchschnittliche Turnierteilnehmer. Die Erfolgsformel deutet darauf hin, dass ein anderer Schluss genauso gerechtfertigt ist. Der Golfer, der am ersten Tag so gut spielte, hatte an diesem Tag einfach überdurchschnittlich viel Glück. Wenn man annimmt, dass sowohl Begabung als auch Glück zum Erfolg beitragen, ist die Schlussfolgerung, dass der erfolgreiche Golfer Glück hatte, genauso berechtigt wie die, dass er begabt ist. Aus dem gleichen Grund haben wir bei einem Spieler, der am selben Tag einen Score von 5 über Par spielte, Grund zu der Schlussfolgerung, dass er eher schwach ist und einen schlechten Tag hatte. Wir wissen natürlich, dass keiner dieser beiden Schlüsse zweifellos zutreffend ist. Es ist durchaus möglich, dass der Spieler mit einem Score von 77 sehr talentiert ist, aber einen ungewöhnlich schlechten Tag hatte. Doch die folgenden Schlüsse aus dem Score von Tag 1 sind plausibel, auch wenn sie nicht sicher sind. Und sie sind häufiger richtig als falsch. Überdurchschnittlicher Score an Tag 1 gleich überdurchschnittliches Talent plus Glück an Tag 1. Und unterdurchschnittlicher Score an Tag 1 gleich unterdurchschnittliches Talent plus Pech an Tag 1. Nehmen wir jetzt an, Sie kennen den Score eines Golfers an Tag 1 und sollen seinen Score an Tag 2 vorhersagen. Sie erwarten, dass der Golfer am zweiten Tag nichts von seiner Begabung eingebüßt hat, sodass Sie für den ersten Spieler eine überdurchschnittliche Leistung vorhersagen und für den zweiten Spieler eine unterdurchschnittliche. Mit dem Glück verhält es sich allerdings anders. Da Sie das Glück des Golfers am zweiten oder an einem anderen Tag nicht vorhersagen können, müssen Sie annehmen, dass es durchschnittlich sein wird. Weder besonders positiv noch besonders negativ. Dies bedeutet, dass Sie bei der Einschätzung der Scores der Spieler an Tag 2 nicht einfach davon ausgehen sollten, dass Sie Ihre Leistung von Tag 1 wiederholen werden, sofern Sie über keine zusätzlichen Informationen verfügen. Sie können bestenfalls folgende Aussagen treffen. Der Golfer, der an Tag 1 eine gute Leistung zeigte, wird vermutlich auch an Tag 2 erfolgreich sein. Aber weniger erfolgreich als am ersten Tag, weil das außerordentliche Glück, das er vermutlich an Tag 1 hatte, voraussichtlich nicht anhalten wird. Der Golfer, der an Tag 1 eine schlechte Leistung brachte, wird an Tag 2 vermutlich ebenfalls eine unterdurchschnittliche Leistung zeigen, aber er wird sich verbessern, weil seine wahrscheinliche Pechsträhne vermutlich nicht andauern wird. Wir erwarten auch, dass sich der Unterschied zwischen den beiden Golfern am zweiten Tag verringert, auch wenn der erste Spieler unserer Einschätzung nach auch am zweiten Tag eine bessere Leistung erbringen wird. Meine Studenten waren immer überrascht zu hören, dass die beste vorhergesagte Leistung für Tag 2 mittelmäßiger ist, näher am Durchschnitt liegt als die Daten, auf die sich die Vorhersage stützt, der Score an Tag 1. Aus diesem Grund wird dieses Muster Regression zum Mittelwert genannt. Je extremer der ursprüngliche Score ist, umso mehr Regression erwarten wir, weil ein außerordentlich guter Score auf einen Tag hindeutet, an dem der Spieler sehr viel Glück hatte. Die regressive Vorhersage ist vernünftig, aber es ist nicht sicher, ob sie zutreffen wird. Einige wenige der Golfer, die an Tag 1 einen Score von 66 erzielten, werden am zweiten Tag ein noch besseres Ergebnis erreichen, wenn sie noch mehr Glück haben. Die meisten werden schlechtere Leistungen bringen, weil sie kein überdurchschnittliches Glück mehr haben werden. Lassen Sie uns jetzt eine Betrachtung gegen den Zeitpfeil vornehmen. Wir stellen eine Rangfolge der Spieler nach ihrer Leistung an Tag 2 auf und betrachten dann ihre Leistung an Tag 1. Wir stoßen auf genau das gleiche Muster der Regression zum Mittelwert. Die Golfer, die an Tag 2 die besten Ergebnisse erzielten, hatten vermutlich an diesem Tag Glück. Und die beste Schätzung ist, dass sie an Tag 1 nicht so viel Glück hatten und weniger gute Ergebnisse erzielten. Die Tatsache, dass wir eine Regression beobachten, wenn wir ein früheres Ergebnis auf der Basis eines späteren Ereignisses vorhersagen, sollte Sie davon überzeugen, dass diese Regression nicht kausal erklärt werden kann. Regressionseffekte sind allgegenwärtig. Und das Gleiche gilt für irrige, kausale Geschichten, die Sie erklären sollen. Ein bekanntes Beispiel ist der Sports Illustrated Pechvogel, die Behauptung, dass ein Sportler, dessen Bild auf der Titelseite des Magazins erscheint, in der nächsten Saison zwangsläufig eine schlechte Leistung bringen wird. Überzogenes Selbstvertrauen und hoher Erwartungsdruck werden oft als Erklärungen angeführt. Aber es gibt eine einfachere Erklärung für den Pechvogel. Ein Sportler, der es auf die Titelseite von Sports Illustrated schafft, muss in der vorangegangenen Saison eine außerordentlich gute Leistung gezeigt haben. Und dabei hat höchstwahrscheinlich das Glück nachgeholfen.